Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Lücking-Michel, Volker Schillmüller, für die Einladung, hier heute über die intellektuelle Bedeutung, nicht nur die theologische, sondern die intellektuelle Bedeutung von Klaus Hämmerle sprechen zu dürfen. Ich habe mich über die Aufgabe sehr gefreut und teile auf jeden Fall schon mal vorgängig den Vorschlag, der hier gerade auf dem Tisch lag. Über die aktuelle theologische und allgemein intellektuelle Bedeutung von Klaus Hämmerle zu sprechen, ist sowohl schwer wie leicht. Schwer ist es deswegen, weil Bischof Hämmerle fast nie zitiert, sich nie auf die Gepflogenheiten theologischer Traktate besinnt und sich auch nicht in die Referenzsysteme akademischen Arbeitens hineinstellt. Das sei ihm unbenommen, aber das macht es natürlich schwierig, ihn in Zitaten oder Werken und so weiter zu fassen. Das einzige Werk, was man sagen kann, was auch heute noch zu einer Standardliteratur in einem theologischen Traktat gehört, sind die Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, aber auch hier eher im Range eines inspirierenden Vorschlages. Man kritisiert dann schnell, wenn Sie Gresshake oder andere lesen, die sagen dann, ja, das hätte er mal systematisch entfalten sollen, was er da in hoher intuitiver Wucht eingebracht hat. Das andere ist dann aber mit dem Stichwort des Inspirierens auch schon gesagt, denn dann ist es auch wieder ganz leicht, Hämmerles Bedeutung im aktuellen theologischen Tagesgeschäft zu fassen. Denn wenn man ihn als Inspirator sieht, und das klang ein bisschen durch auch in dem, was Sie sagten, dann treffe ich, mindestens ich, erstaunlich häufig auf Hämmerles Spuren. Schaut man genauer hin, ist es zum Beispiel, gibt es ein bestimmtes Zitat, das im Moment äußerst populär ist und wirklich in sehr, sehr vielen Schriften auch von Hämmerle her zitiert wird und das mir wie ein Portal zu sein scheint, zu seinem Denken und dann eben auch zu seiner Bedeutung. Dieses Zitat, das ich Ihnen nennen möchte und von dem her ich meinen Gedanken aufbauen möchte, stammt auch nicht von ungefähr aus einem Aufsatz zur Jugendpastoral und fasziniert heute vor allem Denker und Denkerinnen, die sich im Bereich missionarischer Pastoral aufhalten. Das scheint mir kein Zufall zu sein. Das ist ja sozusagen, dass Hämmerle herangenommen wird, das Denken Hämmerles, wenn es darum geht, aus einer kirchlichen Innensicht heraus auf Welt, Gesellschaft und Vielfalt zuzugehen. Deswegen, bevor ich dieses Zitat bringe, möchte ich gerne die Gesamtthese, die ich hier näher entwickeln möchte, schon nennen. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Witze erzählen und Wissenschaft. Beim Witze erzählen muss die Pointe am Ende stehen, bei Wissenschaft am Anfang, weil man damit Interesse erzeugen kann, dass Leute eventuell zuhören, wenn man also hier die Pointe. Wer heute eine theologisch substanzielle und gleichzeitig geistlich motivierende, also beides, substanziell überzeugend und geistlich motivierend, eine Anregung für die Frage braucht, wie heute unter den Bedingungen von nicht hintergehbarer Pluralität Christ sein, gehen und gedacht werden kann, der findet bei Klaus Hämmerle einen seltenen und äußerst kostbaren Lehrer. So viele haben wir da sozusagen nicht in der Kühltruhe, die wirklich pluralitätsfähige Theologie betreiben. Und da sehe ich die große, auch noch ungehobene Schatzkiste mit dem Siegel Klaus Hämmerles. Hämmerle lehrt uns, dass Pluralität, und zwar unhintergehbare Pluralität, nicht etwa den Verfall des Humanen oder den Verfall des Sozialen oder den Verfall des Werthaften oder den Verfall des Christlichen bedeutet, sondern dass Pluralität eine Einladung, ein roter Teppich Gottes, wenn man das mal so sprechen darf, ist für neues, relevantes, jüdisch-christliches Sprechen von dem, was wir unter Erlösung, Lebensglück, Lebensgelingen verstehen. Pointiert könnte man sagen, Hämmerle befreit uns aus einem Monotheismus 1.0, dessen Wahrheits- und Wirklichkeitsdenken letztlich nicht in der Lage ist, die Dialektik von Einheit und Vielfalt auszuhalten, sondern Hämmerle bietet uns die Chance zur Modellierung eines Monotheismus 2.0. Besser müsste man sagen, eines Monotheismus 1.1, das wäre eigentlich sehr präzise, indem wir neue denklogische Instrumente kennenlernen, die neue praktische Konsequenzen erzeugen. Wir haben vielleicht alle noch als Freunde und Freundinnen von Bischof Hämmerle das große Wort von Karl Lehmann im Ohr, anlässlich des Requiems für Klaus Hämmerle, wo Karl Lehmann selber in einem persönlichen Satz sagt, und Karl Lehmann ist nun wirklich selbst ein Hochleistungsintellektueller, gesagt hat, er hätte in seinem Leben nur wenige Leute kennengelernt, denen er das Adjektiv genial beigesellen möchte, aber bei Klaus Hämmerle möchte er das sagen. Und so ist es vielleicht auch, dass diese Genialität, wenn wir sie stark machen wollen, eben ihrer Zeit einfach voraus ist. Das macht es, das Genie zum Genie, dass es sich sparen kann, systematisch zu werden und einfach eine hohe geniale Intuition in die Kultur zu transportieren, dass gleichzeitig aber einfach einiges an Zeit vergehen muss. Und deswegen möchte ich hier auch mein Statement bekennen, dass ich davon überzeugt bin, dass Klaus Hämmerles Denken seine große Rezeptionszeit noch vor sich hat. Er hat uns Dinge hinterlassen, die wir noch nicht ganz verstehen, die aber das Potenzial haben, noch gehoben zu werden. Das würde ich zumindest sagen. Kommen wir zu diesem Zitat. Hämmerle antwortet in dem genannten Aufsatz. Dieser Aufsatz, Ewald Finken hat ihn erarbeitet, hat den Titel »Was fängt die Jugend mit der Kirche an? Was fängt die Kirche mit der Jugend an?« Das ist ein ganz berühmter Aufsatz geworden, den er, glaube ich, eher bei Gelegenheit geschrieben hat. Aber man darf schon mal notieren, wie die Reihenfolge dieser beiden Fragen hier gesetzt ist. Zunächst steht mal am Anfang, was fängt die Jugend mit der Kirche an? Das heißt, die ganze Denkbewegung geht mal zunächst von der Kirche weg und gibt dem Partner der Debatte den vollen Raum. Das ist schon mal recht selten. Wenn Sie das mal überprüfen, ist normalerweise schon im Design theologischer Vorschläge zur Jugendpastoral immer schon drin, dass am Ende stehen soll, dass die Jugend irgendwie zur Kirche kommt. Dass die Jugend einfach mal von sich her in den Blick genommen wird, ohne die Angst, irgendwie kirchliche Identität zu verlieren, das ist schon ein Marker, der auf Hämmerle hinweist. Die Frage, was die Jugend mit der Kirche anfängt, ist für Hämmerle auch nicht irgendwie ein Vorspiel oder eine raffinierte Kommunikationstechnik. Nach dem Motto, ich will erstmal höflich sein zu dem anderen, dann wickel ich ihn ein und dann kommt er ja doch irgendwann zu uns. Sondern bei Hämmerle ist schon die Dezentrierung auf den anderen hin, ist schon der Inhalt und die sozusagen Signatur der ganzen Denkbewegung, um die es ihm geht. Dieses Zitat, das eben sowohl jugendpastoral wie in der populären Debatte um eine milieusensible Pastoral heute wirklich sehr häufig zitiert wird, heißt wie folgt. Und damit gibt er sozusagen den Tipp, wie kann Jugend und Kirche, Kirche und Jugend, wie können wir dieses Verhältnis zueinander denken? Zitat, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Ich weiß nicht, ob Klaus Hämmerle Tischtennis gespielt hat, aber das ist so ein Ping-Pong-Konstruktion. Ja? Also lass mich dich lernen, damit ich daran etwas lernen kann, nämlich die Botschaft, die ich dir zu überliefern habe. Also es geht eine Denkbewegung von Pol zu Pol, die beide Pole in ihrer Unintergehbarkeit belässt. Ich kann nicht systematisch entfalten, was in diesem Zitat an theologischer Denk- und philosophischer Prägungskraft steckt. Aber schon mal rein assoziativ, wenn wir das Zitat einfach nur mal vor uns wirken lassen, lässt sich schon einiges illustrieren. Erstens ist da von einem Lernen die Rede. Klaus Hämmerle installiert die Kirche als eine lernende Organisation. Lass mich dich lernen, damit ich daran selber wieder etwas lernen kann. Sozusagen der andere soll auch was lernen, aber ich lerne zweimal, nämlich den anderen und das ist dann das Phänomenale, ich lerne nicht irgendetwas von dem anderen, sondern das Lernen des anderen lässt mich überhaupt erst die Offenbarung, die Botschaft, den Glauben, das Evangelium lernen. Und wenn ich als Bischof sage, ich muss das Evangelium lernen, dann ist das schon ein echter Satz, weil wir normalerweise ja auch als Kirche sozialisiert sind zu sagen, die Offenbarung gibt es irgendwie, das Evangelium gibt es irgendwie und wir müssen es verkünden, wir müssen es weitersagen, wir müssen es weitergeben, so weiter, dieser ganze Stress, Leute zu erreichen und so. Hier ist eine ganz andere, eigentlich relaxte Grundhaltung, nämlich wir müssen es alle lernen und erst recht muss ich es vom anderen lernen, was überhaupt Wille Gottes, Offenbarung, Dogmatik, Glaubenssätze, Moral und so weiter heute sein kann. Das bringt den anderen in eine völlig neue Rolle der Partnerschaft, der weltanschaulichen, intellektuellen Partnerschaft. Er ist jetzt nicht mehr Gegenstand der Verkündigung, er ist auch nicht mehr Adressat der Verkündigung, sondern er ist eigentlich ihr Co-Autor. Er erzeugt dadurch, dass er da ist und mit seinem Dasein, seinen Fragen und Sprechen, erzeugt er überhaupt erst die Möglichkeit, dass Kirche, die mit ihm in den Dialog gehen will, überhaupt einen Zwischenraum aufbauen kann, in dem sich das ereignet, was wir dann Offenbarung nennen. Wir sind hier tatsächlich in einem Magnetfeld eines polaren Denkvermögens von Hämmerle her, das für uns sehr neu ist und das wir anfanghaft verstehen, was es jetzt als kirchliche Verkündigung oder als kirchliche Dialogkultur bedeuten kann. Der Begriff, der hier fallen muss und der meiner Meinung nach den Avantgardismus von Hämmerle am präzisesten markiert, lautet Mehrursprünglichkeit. Hämmerle denkt die theologische und auch die sozusagen Wirklichkeitsmaterie mehrursprünglich. Also er kann denken, dass Dinge, die da sind, mehrere Ursprünge haben und nicht von einem Ursprung ausgehend sich irgendwie in die Welt oder in das Gespräch hinein ergießen. Damit gewinnt er eine Aussagereichweite und eine Bedeutungsintensität, die einen wirklich elektrisieren kann, weil wir ja doch heute in Situationen stehen, in denen sich polare gegenüber Oppositionen bilden, in denen wir uns fragen, wie kommen wir sozusagen in Freiheit und in Respekt aus diesen Profilierungskontexten heraus. Was bedeutet Mehrursprünglichkeit? Ich darf auch hier zwei biografische Episoden kurz einflechten, die ich mit Klaus Hämmerle hatte. Ich habe auch nur eine einzige wirkliche Begegnung mit ihm gehabt, die, glaube ich, auch noch sehr viel kürzer war als ihre. Ich habe in Bonn studiert und war dort bei den Jugendlichen der Fokularbewegung, und Klaus Hämmerle hat die Universität Bonn besucht und ich reihte mich dann ein in die lange Schlange der Leute aus Bonn, die ihn begrüßen wollten, und habe ihm dann zugeraunt: Ich begrüße dich im Namen aller Gen von Bonn. Darauf schaltet Hämmerle sofort in den Verschwörermodus um, ja, und kniet mir so zu und sagt: Wie viele seid ihr? Ja, als würden wir so die Schlachtreihen kurz ordnen. Ja. Ich war relativ selbstbewusst, sagte: 2. Ja. Darauf Hämmerle: Das ist viel, denn damit beginnt alles. 2. Mehrursprünglichkeit. Ja. Also einer alleine wäre, da müsste er der Zweite gewesen sein. Aber 2, damit beginnt alles. Eine andere Episode: Mir erzählte ein Freund, dass sie Hämmerle mal gefragt hatten, weil er sehr belesen ist, sich mit vielen Philosophen und so weiter beschäftigt hat, wie er eigentlich mit dem Denken anders und Nichtgläubiger umgeht. Daraufhin muss Hämmerle gesagt haben, so wurde mir jedenfalls berichtet: Mein Tipp und meine Erfahrung lauten, geh immer davon aus, dass sie recht haben. Mehrursprünglichkeit. Das, was Wahrheit ist, entsteht sowieso nicht von einem her oder von einem Ansatz oder von einer großen Intuition, sondern das, was Wahrheit ist, was Wirklichkeit ist, entsteht immer zwischen den Polen. Dieser Begriff der Mehrursprünglichkeit sagt 3 Dinge. Erstens, alles, was sich zeigt, alles, was da ist, ist aus etwas entstanden, was nicht es ist. Also alles, was sich zeigt, ist verdankt. Zweitens, was sich zeigt, verdankt sich immer einem Zwischenraum von mehreren Kräften. Das heißt, Kräfte bilden einen Raum. Es wäre auch stark, mal einen Physiker zu hören, ob es da mindestens Analogien zu gibt. Also das, was entsteht in einem Kraftfeld eines Zwischenraumes. Und diese Zwischenräume bilden einen schöpferischen Raum, in dem sie sich einander risikohaft ausliefern. Also in dem sozusagen jeder vom anderen lernen möchte, könnten wir übersetzen. Theologische Insider merken, dass hier ein Wahrheitsdenken vorliegt, das unverkennbar trinitär-trarisch geprägt ist. Und ich würde sagen, Hämmerle ist einer der wenigen, die einem das Dogma von der Trinität so erklären können, dass man Lust hat, es zu leben. Und das ist ja doch für einen Theologen, meine ich, die größte Auszeichnung, dass er Lust macht, das in Leben zu übersetzen, was man an theologischer Dogmatik gelernt hat. Es ist ein unverkennbar diakonisches Denken, also es öffnet sofort den Respekt vor dem anderen, die Würde des anderen. Das lässt sich sofort mit Martha Nussbaum, Judith Butler sofort mitlesen. Da liegt ein große Potenzial von Hämmerle. Es ist ein neuer Typ von Kausalität, der immer mehrere Quellen als Entstehungskräfte für das, was ist, einbringt. Es ist auch ein neues eschatologisches Denken. Und natürlich, das hat meine Vorrednerin schon gesagt, merkt man hier deutlich die Phänomenologie Husserls, das Nichts bei Welte, Strukturdenken bei Heinrich Rombach. All diese Dinge sind hier aber so alltagssprachlich verpackt, dass es fast zu bescheiden von ihm ist, ja? Sich nicht dauernd auf die großen Quellen zu beziehen, die er unzweifelhaft eintragen könnte in das, was er schreibt. Wir merken alle, und damit möchte ich zum Schluss kommen, was sich verändern würde, wenn wir dieses Mehrursprünglichkeitsdenken einfach mal anwenden würden auf die Kontroversen und Konflikte, in denen wir heute stehen. Wir sind ja wieder doch in einer Zeit, in der wir sehr hoffähig wieder mit Profil- und Identitätsbegriffen arbeiten. Ja, wir fragen uns, was ist eigentlich konservativ, was ist Europa, was ist heute katholisch, was ist evangelisch. Also wir richten wieder unsere Flöcke ein in so eine Art postmoderne, also in so eine Art Zwang, den uns die Postmoderne scheinbar, ich sage sehr deutlich scheinbar, mitteilt, nämlich Identitäten zu formulieren. Wenn wir das mehr ursprünglich modellieren würden, könnte man zum Beispiel Folgendes sagen: Katholisch bin ich erst, wenn ich mich von dir als evangelischem Herr neu gelernt habe. Europa bin ich erst, wenn ich mich von anderen Kontinenten her neu gelernt habe. Priester bin ich erst, wenn ich mich vom Laien her neu gelernt habe. Laie bin ich erst, wenn ich mich vom Priester her neu gelernt habe. In meiner Gemeinde, in meiner Pfarrei, in meinem Bistum, in meiner Bewegung bin ich erst zu Hause, wenn ich mich von der anderen Gemeinde, der anderen Pfarrei, der anderen Bewegung, des anderen Bistums her verstehe. Eine Partnerschaft, eine Liebe ist das Projekt, so für das Du des anderen zu leben, dass dieser in Freiheit für mich leben will und ich mich so von ihm her neu gewinne. Wann lebe ich geistlich? Geistlich lebe ich nicht dann, wenn ich mich entweltliche, sondern wenn ich meine Spiritualität von der Hingabe an das Weltliche erst neu erlerne. Christsein ist keine Ethik oder ein philosophisches Programm, sondern ein Angebot von Lebenskunst, nämlich sich in das Risiko hineinzubegeben, mich vom anderen her erst sehen und entwickeln zu wollen. Nie geht es dabei um die Assimilation von zwei Polen, aber immer geht es darum, in der Hingabe an den anderen, und da liegt das Risiko, da liegt der Existenzialismus des Christseins nach Hämmerle, nämlich dass ich der Erste bin, der in diese Bewegung geht und mich dem anderen anbiete als Lernpartner und von ihm her ergänzt werden möchte. Das baut einen Zwischenraum des Dritten auf, in dem ich entdecke, dass beide Pole von einem Dritten umfangen sind, in dem sie eine neue, aber dann auf mittlerer Ebene erreichte Versöhnung oder dialogische Reichweite finden können. Dieser Denkvorschlag kann tatsächlich nicht nur intellektuell, spirituell und theologisch, sondern auch ganz basal lebensförmig hohe Attraktivität erzielen. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass wir Klaus Hämmerle auch als einen Weisheitslehrer entdecken, weil er wirklich gerade in seiner Sprache in der Lage ist, diese ganz großen Theoreme so basal zu formulieren und als lebens- und geistiges Angebot zu formulieren, dass er einer der wenigen ist, der uns zum Beispiel in der Postmoderne als mobile Bürgerinnen und Bürger überhaupt wieder beibringen kann, was zum Beispiel Beten wäre oder was Anbetung oder was Gottesdienst, was Liturgie, aber auch was Ehe, was Freundschaft, was Partnerschaft bedeuten kann. Das ist nichts für die, die die Wahrheit wie einen Hirsch erschießen wollen, um sich das Geweih als Prämie an die Wand zu hängen. Aber es ist viel für die, die sich der Welt ohne Schusswaffe nähern, weil sie wenigstens mitunter im Unterholz unserer Existenz erhaschen wollen, dass die Wahrheit die kraftvolle Eleganz eines vorbeieilenden Hirsches haben kann. Dankeschön.